Tech und Rara.
Das ist eben auch der Vorteil dieser vernetzten Welt. Also es kann eigentlich keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Also man darf sich über die Wichtigkeit dieser Geschichte, über den Einfluss, den man da hat, indem man eben grüne Investments macht, da darf man sich nicht unter einen eigenen Scheffel stellen. Das ist schon sehr, sehr wichtig und hat auch einen bedeutenden Einfluss.
Herzlich willkommen hier bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und versuchen mit denen gemeinsam so ein bisschen rauszufinden, was Technologien in ihrem jeweiligen Bereich eigentlich bewirken, wie sie sich auswirken, wie das Ganze zusammenspielt und versuchen dabei natürlich auch den jeweiligen Bereich zu verstehen. Und diese Woche habe ich mich mit Gunther Greiner unterhalten. Der ist Fondsmanager bei Vivin und managt eben einen komplett grünen Fonds. Und der hat mir mal so ein bisschen erklärt, wie funktioniert eigentlich der Finanzmarkt und wie mächtig kann der Finanzmarkt sein, wenn es darum geht, eine Veränderung zum Guten zu bewirken. Also wenn ich vielleicht irgendwie Ziele wie den Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit verfolge, was haben wir als potenzielle Anleger, die Geld an irgendwelche Firmen geben können, für eine Macht? Und wie machen wir das? Wie wählen wir gewisse Dinge aus? Wie können wir checken, ob eine Anlagemöglichkeit wirklich grün ist und so weiter? Das war sehr informativ, sehr spannend. Der Mann hat sehr viel Ahnung und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Gunther Greiner. Schön, dass du da bist erstmal.
Hallo Moritz, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und dass ich bei euch sprechen darf.
Ja, klar, sehr gerne. Genau, ich habe es ja den Leuten gerade im Intro, das hast du jetzt natürlich noch nicht gehört, aber die Leute haben es schon gehört, erzählt. Du kommst von Vivin, du bist Fondsmanager bei Vivin. Das heißt, du kennst dich zum einen sehr gut aus mit dem Finanzmarkt, mit dem Thema Investition, Aktienhandel und solche Geschichten. Was ja für viele, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen so ein ja, ganz schwer durchdringliches Dickicht ist irgendwie und gleichzeitig eben auch, weil das ist ja das, was Vivin macht, mit dem Thema nachhaltige Investitionen und soziale Investitionen. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Also das sollte man doch durchaus annehmen, dass ich mich damit auskenne. Das ist schließlich ja auch mein Job und ich mache das seit 20 Jahren, habe auch Banking and Finance studiert und bin auch Bankkaufmann und beschäftige mich eben mit den Finanzmärkten und insbesondere eben mit nachhaltigen Geldanlagen eben seit 20 Jahren. Und das ist auch nicht der erste Aktienfonds, den ich in dem Bereich manage, sondern ich habe davor schon Produkte in dem Bereich gemanagt.
Genau, und das wäre jetzt auch so meine erste Frage, weil ich glaube, viele von unseren HörerInnen, so, man hat ja irgendwie immer eine grobe Vorstellung davon, was das eigentlich ist, so ein Aktienfonds oder wie dieser Finanzmarkt funktioniert, aber so richtig eben nicht. Also vielleicht kannst du das einmal so grob zusammenfassen. Wie funktioniert das? Was ist ein Aktienfonds und was gibt es da so für grobe Unterschiede, mit denen du dich vielleicht auch beschäftigst?
Gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass man verstehen muss, dass der Finanzmarkt im Endeffekt der Kitt und das Bindeglied ist zwischen auf der einen Seite dem Geld, was irgendwie vorhanden ist, was die Leute sparen, und auf der anderen Seite den Personen, die als Unternehmer tätig sind, die dieses Geld benötigen, um zum Beispiel Produktionsanlagen finanzieren zu können, um Vorräte kaufen zu können, um Investitionen in Forschung und Entwicklung zu machen. Und der Finanzmarkt ist praktisch das Ding in der Mitte, was dazu führt, dass optimalerweise das Geld immer zum Richtigen kommt. Das ist der Finanzmarkt. Und wir sind mit dem Aktienfonds ein Teil des Finanzmarktes. Das heißt, Anleger geben uns Gelder, die dann in einen Fonds zusammen reinfließen. Das ist praktisch wie ein Topf, wo verschiedenste Anleger Einmalbeträge oder auch mit Sparplänen Gelder einzahlen. Und wir als Fondsmanagement geben dann diese Gelder eben an die Firmen, wo wir es am vernünftigsten und sinnvollsten halten.
Okay, das heißt, ihr bekommt Geld und ihr habt dann so eine Art Pot an verschiedenen Unternehmen und Startups und Projekten und so und könnt dann das Geld da rein verteilen, aber die Anleger wissen, okay, das geht jetzt in diesen Topf und von da aus wird es dann weiterverteilt und die Anleger wiederum haben ja eine Chance irgendwie dann am Ende da auch von, wenn dann die Unternehmen wachsen, wächst der Fonds. Kann man sich das, glaube ich, vorstellen? Und das zahlt sich dann auch wieder zurück auf die Anleger aus.
Das ist richtig, genau. Also es ist auch so, dass dieser Topf, der ist auch gesetzlich geschützt. Also da kann jetzt nicht irgendwie ich oder irgendein Kollege von mir einfach jetzt Gelder rausüberweisen, sondern das ist praktisch bei einer anderen Bank ein Treuhandvermögen. Und auch wenn diese Bank pleite gehen sollte, dieser Topf ist immer geschützt. Also da kann praktisch an der Stelle nichts passieren. Und an diesem Topf, wenn man eben Fondsanteile kauft, bekommt man eben einen Fondsanteil, einen gewissen Anteil an diesem Topf. Und wenn wir eben einen guten Job machen und sich diese Unternehmen, die wir gekauft haben, eben positiv entwickeln, dann steigen eben die Kurse dieser Unternehmen. Und das wird dann praktisch jeden Tag, wird ein Fondspreis berechnet. Und so kann der Anleger dann immer sehen, was sein Anteil an diesem Topf gerade wert ist und wie der sich im Wert entwickelt.
Okay, und den könnte man dann wieder verkaufen und dann hätte man Gewinn gemacht.
Das ist korrekt. Also den kann man praktisch täglich wieder verkaufen. Allerdings ganz, ganz wichtig, die Investitionen generell in Aktien ist halt gewissen Schwankungen unterlegt. Und das, was wir machen, ist jetzt stärkeren Schwankungen unterlegt, weil wir besonders in kleine Unternehmen investieren. Mhm. Und deswegen muss jedem Anleger klar sein, dass er, wenn er bei uns investiert, das Geld für 5 bis 7 Jahre wegparken sollte in diese Investitionen. Mhm. Wenn es dann in einem Jahr besonders gut läuft und er entscheidet sich dann, ich möchte bereits nach einem halben Jahr verkaufen, oder nach einem Jahr, weil er gut im Gewinn ist, ist das alles völlig okay. Aber wenn eben so eine Schwankung kommt, wie bei der Finanzkrise oder der Corona-Krise, dann zeigen eben Statistiken, dass man nach 5 bis 7 Jahren dann wieder aus dem Verlust raus ist. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Leute, die investieren, wissen, das darf nur mit Geld passieren, dass ich 5 bis 7 Jahre nicht brauche.
Okay, verstehe. Also es ist immer eine langfristige Angelegenheit. Okay, also verstehe. Das heißt, ich lege mein Geld an, ich investiere damit, ich gebe dann Unternehmen Geld. Mit dem Geld können sie Investitionen machen, können in irgendeiner Form wachsen. Und dann habe ich eben die Chance, nach einer gewissen Zeit irgendwann diese Anteile wieder zu verkaufen. Ich glaube, es gibt da auch noch andere so Renditen und so, glaube ich, die dann kontinuierlich ausgezahlt werden. Da gibt es, glaube ich, auch noch Möglichkeiten irgendwie. Aber so grob muss man sich das so vorstellen.
Genau, das ist korrekt. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist, wenn dann diese verschiedenen Unternehmen bei uns im Fonds Dividenden zahlen, das kann man praktisch vergleichen mit Zinsen. Also das sind Gewinnausschüttungen. Wenn ein Unternehmen eben gut Geld verdient hat, wird es einen Teil an die Aktionäre ausschütten. Und diese Dividenden, die landen natürlich auch in dem Topf und die wiederum schütten wir dann auch wieder an die Anleger aus. Also diese Gelder landen beim Kunden, beim Anleger, beim Fondsinhaber, ohne dass er was verkaufen muss. Es kommt praktisch on top noch dazu. Aber ansonsten profitiert der Anleger eben an der Wertsteigerung dieser ganzen Sammelsurium von Unternehmen, was wir kaufen.
Und das ist ja, glaube ich, um das gleich auch abzuschließen, das ist ja, glaube ich, auch wahrscheinlicher, dass ein ganzer Topf von Unternehmen an Wert gewinnt als ein einzelnes, ne? Weil dadurch hast du ja, dass sich das so ein bisschen ausgleicht, selbst wenn das eine vielleicht abkackt, um es mal so zu sagen, haben die anderen immer noch eine Chance auf Wachstum und so kann der komplette Fonds immer noch an Wert steigen.
Genau, dadurch die Gesamtheit der Unternehmen schwankt halt weniger als Gesamtheit verglichen mit einem einzigen, was halt natürlich dann mal hoch und runter springen kann. Das ist dann viel glatter im Fonds und schont die Nerven der Investoren.
Ja, okay, also ich glaube, dann hat man es grob verstanden, also das, was wir einmal alle so abgeholt haben, so funktioniert jetzt mal, ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ganze, aber so funktioniert das grundlegend, wenn man in einen Fonds investiert, wenn man irgendwie sein Geld anlegt. So, jetzt kann ich ja, jetzt überlege ich mir gerade, ich bin Anleger und dann sage ich, ach geil, guck mal, da sind ThyssenKrupp, Heckler und Koch, geil, da tue ich jetzt mal mein Geld hin, dann können die mit dem Geld noch geilere Sturmgewehre bauen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was ich so möchte und da kommen wir ja auch zum Thema dieser Folge, es geht ja eben um nachhaltige und ökologisch wertvolle soziale Investitionen. Wie kann ich denn jetzt mit meinem Geld, also wenn ich jetzt sage, ich habe Geld übrig und ich will das jetzt vielleicht nicht unbedingt verschenken, wie kann ich denn damit was Gutes tun und was läuft denn da ab im Hintergrund?
Also um nochmal auf dieses Bild des Finanzmarktes zurückzukommen, der Gelder eben von dem Anleger zum Sparer, zu demjenigen bringt, der die braucht. Das ist ja natürlich genau die gleiche Idee nochmal. Das heißt, die Gelder, die die Kunden uns geben, die landen eben optimalerweise bei einem kleinen Unternehmen, was zum Beispiel eine Fertigung für Solarmodule aufbaut oder bei einem kleinen Unternehmen, was eine Ökosupermarktkette starten möchte. Also wir investieren mit dem Fonds nur in börsennotierte Unternehmen, also Firmen, die schon an der Börse sind oder die an die Börse gehen, in einem sogenannten IPO oder eben kurz vor dem Börsengang. Und weil wir das eben in so kleine Unternehmen tun und diese kleinen Unternehmen bekommen dann eben bei dem Börsengang eben Gelder dafür, dass sie eben Aktien an uns verkaufen. Und diese Gelder nehmen die dann eben, um damit ihr Wachstum zu finanzieren. Und da habe ich eben natürlich den positiven Einfluss, denn da kann ich natürlich nun entscheiden, investiere ich in Unternehmen, die unserer Meinung nach was sehr Sinnvolles tun, eben erneuerbare Energien, Ökosupermärkte, Wassertechnologie und ähnliche Dinge, oder investiere ich in Unternehmen, die unserer Meinung nach eben nicht sinnvolle Dinge tun, wie Glücksspiel, wie Waffen, wie fossile Energieträger, wie Fracking, wie Steinkohle und ähnliche Dinge. Und wenn das natürlich viele andere Akteure am Markt ähnlich wie wir tun, werden irgendwann die Unternehmen, die Gutes tun, deutlich bessere Konditionen haben, um Gelder aufzunehmen, also mehr Geld bekommen zu besseren Konditionen. Und die Unternehmen, die eben nicht so gute Dinge tun, denen wird halt der Geldhahn abgedreht. Und damit hat man halt den Einfluss. Und den darf man auch nicht unterschätzen, der ist gewaltig.
Das heißt, wenn man das so macht, dann also in der Theorie wäre es so, dass sozusagen die Unternehmen, die was in Anführungszeichen Gutes tun, dass die halt wachsen oder schneller, besser wachsen können. Und auf der anderen Seite, die es nicht machen, die können eben nicht mehr so gut wachsen und haben kein Geld, ihre Technologien voranzutreiben. Und das ist so die Idee, die dahinter steht. Jetzt wäre meine Frage, du hast ja schon gesagt, eurer Meinung nach, wie wählt man das denn jetzt aus? Also ich stelle mir das nicht so einfach vor, weil, ne, es gibt dann, keine Ahnung, Adidas, und Adidas macht jetzt auch einen Turnschuh, der ist irgendwie aus fair produzierten Materialien, hat aber auch noch 400 andere Turnschuhe, die vielleicht nicht aus, also jetzt blöd gesagt, ne, aber hat noch, also wie gucke ich denn jetzt als jemand, der sich dafür interessiert, welche Anlagen sind denn jetzt wirklich nachhaltig? Also wie kann ich das rausfiltern?
Ja, also das ist genau das perfekte Problem, was du hier ansprichst. Was ist wirklich grün und wie kann ich das als Investor sehen? Bei uns ist es so, dass wir glücklicherweise hier bei der Vivin bei einem Unternehmen sind, was wirklich komplett grün aufgestellt ist. Also egal, was wir machen, bei uns ist es immer komplett grün. Also ob es erneuerbare Energien sind oder eben kleine Unternehmen in verschiedensten Bereichen, die wir finanzieren. Nicht nur bei dem Aktienfonds, sondern ganz generell machen wir nur grüne Investments. Und wie machen wir das? Wir haben uns als Basis die 17 UN-Kriterien genommen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Und da haben wir gewisse Felder eben, die sich um den Klimaschutz kümmern, um eine nachhaltige Nahrungsmittelversorgung für alle oder zum Beispiel auch sauberes Wasser und Abwasser für alle und Gesundheitsversorgung und andere Themen. Und das nehmen wir als Basis und sagen, ein Unternehmen, in das wir investieren, muss hauptsächlich sein Geschäft auf einem dieser Ziele basieren. Und dann ist natürlich so, wenn jetzt ein Sportschuhhersteller auch noch einen Recycling-Schuh im Angebot hat, dann macht das natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil vom Umsatz aus und würde bei uns deswegen für den Fonds nicht in Frage kommen, weil die eben nicht 50-60% mit diesem Produkt machen, sondern jedes Unternehmen, in das wir investieren, muss wirklich einen Wechsel zum Guten bringen und nicht nur möglichst wenig schädlich sein. Also es muss wirklich was Positives passieren.
Kurze Zwischenfrage, bist du, also du hast ja gesagt, du bist gelernter Bankkaufmann, hast dann auch in die Richtung noch studiert und so. Das heißt, dieses ganze Finanzwesen, du hast das ja sozusagen als Werkzeug richtig gelernt. Hast du jemals in der klassischen Finanzwelt gearbeitet und hast dann irgendwann gesagt, ich würde gerne was machen, was der Welt gut tut, oder war das von Anfang an so das Ziel?
Nee, es ist tatsächlich so, also diese reine grüne Finanzwelt, die gibt es eigentlich erst so in den letzten Jahren. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich selber in einer Umweltschutzorganisation bereits in meiner Schulzeit stark engagiert war und habe das auch immer im Herzen weitergetragen, habe aber gesehen, dass ich deutlich mehr Einfluss auf die ganze Sache haben kann, wenn ich eben in der Wirtschaft helfe, die Wirtschaft grün praktisch umzubauen, versus ich stehe in der Fußgängerzone und versuche, Passanten zu überzeugen, dass sie vielleicht weniger in Urlaub fliegen oder sowas. So. Also das heißt, diese grüne Geschichte war bei mir schon vorher da. Ich habe dann aber tatsächlich ganz traditionell in der Finanzbranche gelernt, obwohl ich meinen ersten Job im Fondsbereich tatsächlich danach ausgesucht habe, dass es ein Unternehmen war, was bereits Anfang der 2000er einen grünen Fonds gemanagt hat. Also es war für mich tatsächlich ein ausschlaggebendes Argument, bei dieser Firma anzufangen. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich dann bei traditionellen Finanzkonzernen immer gearbeitet habe, bei größeren und kleineren, immer diese grüne Investmentgeschichte als Thema für mich auch immer gehabt. Und habe da auch schon verschiedene Firmen mit aufgebaut, also tatsächlich auch ein Operativ, habe dann auch geguckt, dass die an die Börse gegangen sind, habe denen Finanzierungen besorgt, habe da mit kreiert. Also das zieht sich bei mir schon wie ein Faden, stringenter Faden durch. Und häufig ist es halt so, dass man bei traditionellen Finanzkonzernen da erst Überzeugungsarbeit leisten muss, dass das wirklich ein sinnvolles Investment ist, in grüne Sachen zu investieren. Aber bei uns hier sind nur Überzeugungstäter, deswegen habe ich sie ein bisschen leichter.
Mhm. Okay, spannend. Ja, also das heißt, es ist schon auf jeden Fall so eine Herzenssache. Und ich finde es halt auch spannend, was du sagst, dieses Ding mit, ich kann in der Fußgängerzone stehen und den Leuten sagen, sie sollen weniger in Urlaub fahren. Oder ich nutze sozusagen, und das fand ich jetzt auch so im Vorfeld in der Vorbereitung ganz spannend, ich nutze sozusagen die Tools, die eine Wirtschaft irgendwie ja auch ausmacht, die vielleicht auch eigentlich ja in die genau andere Richtung wirkt. Also man kann ja auch argumentieren, dass so, es klingt jetzt ein bisschen stumpf, aber der in Anführungszeichen Kapitalismus, also eine Wachstumswirtschaft, sehr prädestiniert dafür ist, eben nicht nachhaltig und ökologisch zu sein. Aber ich nehme jetzt genau diese Werkzeuge, die da drin sind, dieses, wie gehe ich mit Finanzen um, Investments und all solche Geschichten, und versuche das sozusagen, also glaubst du, das geht, oder ist das sozusagen das, ja, das Mittel, also das einzige Mittel, was man halt aktuell hat? Also wäre es in einer idealen Welt auch die beste Möglichkeit? Geht das wirklich vollends, dass man innerhalb dieser Wachstumsbewegung, dass man das so umdrehen kann? Wir sind irgendwann da, dass wir hundertprozentig nachhaltig sind. Oder ist das für das System, in dem wir leben, die beste Option?
Also meine Antwort darauf wäre, ich hoffe es. Die Diskussion natürlich, ob wir auch mit unserem Geldsystem und unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, ob das der optimale Weg ist, diese Ziele zu erreichen, die gibt es natürlich häufig. Beim Kapitalismus wird aber häufig gesagt, als so ein bisschen ein Gag, es ist von allen den Systemen, nicht funktionieren, immer noch das, das am wenigsten schlecht ist. Also man kann halt argumentieren, dass die Natur und die Welt, wie sie an sich funktioniert, einfach prädestiniert ist für den Kapitalismus. Und ja, es ist eben schwierig. Man hat auch gesehen, wenn man andere Wirtschaftsformen hat, dass die alles andere als umweltfreundlicher sind. Also wenn man nur mal zum Beispiel in der DDR früher an die Umweltzerstörungen denkt, das kann man auf YouTube sich noch verschiedene Videos anschauen. Also das ist eine Diskussion, die würde natürlich stundenlang führen. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass man sie im jetzigen Wirtschaftssystem tatsächlich, dass wir das sinnvoll umsetzen können und dass es funktionieren kann. Dafür müssen aber natürlich die Incentives und die Regulierung entsprechend gesetzt sein. Und da sind wir halt natürlich etwas spät dran. Also heißt zum Beispiel, wenn man nur mal dran denkt, Kapitalismus funktioniert nur dann, wenn alle Produktionsfaktoren richtig gepriced sind. Und der Produktionsfaktor CO2-Emissionen, der wurde bisher nie gepriced. Und deswegen wird sich ein Kapitalismus bei einem CO2-Preis, der bei null ist, auch nie darauf einstellen, dass er die Umwelt schützen muss. Und das ändert sich halt jetzt erst gerade.
Ja, okay, das heißt, es ist sozusagen so, im Kapitalismus geht es erstmal danach, wie kann ich am besten Geld verdienen und wachsen? Und das ist die einzige Richtung, in der eine Form von Fortschritt, oder das sind die einzigen Bedingungen, unter der Fortschritt passieren kann. Und wenn ich es jetzt grün machen möchte, dann muss ich sozusagen diese Faktoren damit reinnehmen und sie eben mit Preisen versehen. Also das heißt, eine Umweltverschmutzung kostet mich Geld, wohingegen vielleicht eine grüne Form sogar noch subventioniert ist, und dann wird es einfach aus sich heraus attraktiver, so zu wirtschaften, und dann ist die Tendenz besser. Und das wäre ja auch genau dasselbe Beispiel, was ihr macht. Also zu sagen, wenn es wirtschaftlich gesehen einfacher ist, Investments zu bekommen, weil eben dieses Thema grüne Investment halt viel, 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 viel größer geworden ist, dann ist es einfach aus einer rein finanziellen Perspektive viel attraktiver für Unternehmen und UnternehmerInnen, da eben in die Richtung zu gehen. Kann man das so sagen?
Exakt richtig, ja. Also man muss einfach sehen, der Kapitalismus braucht den Preis als auch als Richtgröße, als Richtwert. Und da ist es eben ganz wichtig, dass so Sachen wie CO2-Preis eben einfließt. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man gewisse Regularien hat, die soziale Komponenten und Governance-Komponenten, also eben auch soziale Sachen, wie werden eben die Menschen im Unternehmen behandelt, wie kümmert sich das Unternehmen um die Gemeinschaft um es herum und dass auch Recht und Gesetz eingehalten werden. Und das alles muss halt einfließen. Und wenn man das eben nicht macht, dann ist man so eine Art Wildweltwirtschaft. Dann wird sich niemand um CO2-Emissionen oder um Menschenrechte oder ähnliche Dinge kümmern. Und für den Kapitalismus ist es eben sehr wichtig, dass das mit den korrekten Preisen auch einfließt, mit richtigen Marktpreisen. Und dann haben wir eben eine Chance, dass das alles in die richtige Richtung geht.
Ja, das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung zu sagen, naja, Billigfleisch muss zukünftig einfach teurer sein als Fleisch aus Massentierhaltung, als vielleicht Fleisch aus super Biohaltung, weil dann entwickelt sich das von automatisch in die Richtung.
Völlig richtig. Und es ist natürlich dann immer auch eine Diskussion jetzt, weil das natürlich heißt, naja, der viel Geld hat, der kann sich irgendwie alles leisten und die wenig Geld zur Verfügung haben, die leiden dann darunter. Und dann haben wir halt den Staat, der hier halt durch verschiedene Ausgleichsmaßnahmen das dann wieder regulieren kann. Also es ist ja nicht gesagt, dass wenn jetzt Flugreisen zum Beispiel sehr, sehr teuer werden, dass der Staat nicht eine Möglichkeit hat, dafür wiederum die Bevölkerung anderweitig zu entlasten, dass dann wieder jeder entscheiden kann, okay, fliege ich in Urlaub oder nicht. Aber es ist halt wichtig, dass die Flugreise oder die Umweltverschmutzung an sich den richtigen Preis hat, dass man das auch erkennt.
Ja, stimmt. Das macht dann wieder so dieses Thema soziale Gerechtigkeit irgendwie auf. Also es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, aber was ich daran cool finde, ist, wo du ja gerade gesagt hast, es gibt diese Debatte eben zwischen System ändern oder von innen heraus wirken. Und was ich daran halt so gut finde, ist, System ändern ist für mich so die oberste Hürde. Also jetzt mal völlig ungeachtet der Frage, ob das überhaupt geht und ob das das Richtige wäre, aber wenn man jetzt mal rein hypothetisch sagen würde, es wäre das Beste, wenn man dieses System von Grund auf verändern würde. Ich habe keine Ahnung wie und so, ist auch gar nicht wichtig für den Punkt. Und darunter steht ja, das von innen heraus, die Hürde ist ja viel geringer, das kann man ja jetzt schon machen, wohingegen man ja immer sagen kann, das mag ich eben, wenn man sozusagen im Kleinen, das ist ja nicht klein, da geht es ja auch um enorme Gelder, aber eben den nächsten Schritt macht, weil man kann sich ja immer sehr leicht hinter der Aussage, naja, es geht halt nicht, verstecken. Man müsste eigentlich, aber es geht nicht. Und so kann man sagen, naja, aber das kann ich machen, also mache ich doch das.
Ja, also da vielleicht noch, also ist völlig richtig, da vielleicht noch ein kleiner Ansatz. Also wenn wir das jetzt ausdiskutieren würden, würden wir wahrscheinlich in 5 Stunden noch über das Thema reden. Mache ich auch sehr, sehr gerne, aber ich glaube, das ist ja heute nicht der Fokus.
Sprengt den Rahmen, ja.
Aber ein Hinweis noch. Man muss natürlich auch eine Sache noch sehen. Man kann sich natürlich gewisse Regierungs- und Wirtschaftsformen vorstellen, die sehr, sehr stark für den Umweltschutz sich engagieren, die dann aber eventuell die Freiheiten des Einzelnen sehr, sehr stark einschränken. Ja, wo man dann eben nicht mehr von einer normalen Demokratie oder von Freiheiten sprechen. Und ich denke, dass die Geschichte eine Sache gezeigt hat, dass Freiheit und Demokratie und eine gewisse Form von sozialem Kapitalismus und Wirtschaften, dass es eine Einheit ist. Ja? Und wenn es eben Ideen gibt, das eben ganz anders zu machen mit anderen Regierungsformen, sollte man immer auch dran denken, inwieweit es in die Freiheit des Einzelnen eingreift. Ja? Sonst verlieren wir dann auch wieder Leute. Und die Leute, die jetzt in der Wirtschaft das Sagen haben, die sollten halt auch mal den Druck von der Straße, also zum Beispiel von Fridays for Future oder ähnlichen Dingen wahrnehmen und sich dann überlegen einfach, ob sie wirklich schon alles getan haben in dem bestehenden System, was sie tun können, um die Sache auf den richtigen Weg zu bringen. Denn irgendwann wird die Jugend sich das nicht mehr gefallen lassen und dann haben wir vielleicht genau so eine Diskussion und das würde ich gerne verhindern.
Ja. Ja, das wäre sinnvoll, wenn man das, wenn man diese Realitäten vielleicht auch einfach mal anerkennt und dementsprechend handelt. Um nochmal auf das Thema Auswahl von Investitionen zurückzukommen. Also du hast ja schon gesagt, es ist im Grunde so, dass ihr euch an diesen UN-Richtlinien, 17 UN-Richtlinien orientiert, wo es darum geht, gewisse Ziele bis 2030 zu erreichen und eigentlich zu sagen, diese Unternehmen, in die wir investieren, die müssen eins dieser Ziele irgendwie verfolgen, also mindestens eins dieser Ziele irgendwie aktiv verfolgen, damit sie für ein Investment klarkommen. Das schließt ja schon mal so Greenwashing aus. Also so, ich kann jetzt bei H&M auch recycelte Klamotten kaufen. Ich hau hier aber auch heute Markennamen raus, wie so ein Irrer. Aber ne, also das schließt das ja schon mal aus. Aber gibt es sonst noch, also vielleicht auch als Konsument, also wenn ich mich jetzt mit Anlagemöglichkeiten beschäftige und ich will mich selber damit beschäftigen, ich glaube, das geht nämlich auch für ihn so, dass sie sagen, naja, ich möchte schon mich davon persönlich überzeugen. Gibt es irgendwelche Normen, Richtlinien, Siegel, kann man die einsehen? Also es gibt ja sowas wie das Fairtrade-Siegel, das Bio-Siegel. Und da wird ja aber auch immer klarer, so richtig das Gelbe vom Ei ist das halt auch immer alles nicht. Und das finde ich, das ist bei diesen Themen halt so wahnsinnig schwierig. Sie sind so komplex. Also es ist eben nicht so einfach ersichtlich, das ist gut und das ist schlecht. Ja. Wie geht ihr mit diesen Graustufen um? Also
Das ist völlig richtig. Da gibt es mehrere Probleme. Also wenn wir jetzt mal auf die verschiedene, es gibt im Fondsbereich auch verschiedene Siegel, auch in Richtung, auch wie grün sind diese Fonds. Und die Branche steckt da leider noch in den Kinderschuhen. Es gibt ein paar Siegel, die meines Erachtens nach wirklich gut sind. Es gibt aber auch einige Siegel, die, wo ich sage, also dass der oder der Fonds dann das Siegel bekommen hat, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das heißt, man kann sich leider aktuell noch nicht so drauf verlassen. Ich bin aber zuversichtlich, dass das immer und immer besser wird. Mhm. Man muss halt sehen, dass früher diese grünen Investitionen, die waren so eine Geschichte für, ich sag mal Anführungszeichen, Ökospinner. Das hat ja früher keinen interessiert. Und erst jetzt geht es so in den Mainstream rein, also dass sich praktisch alle damit beschäftigen. Und es gibt seit kurzem eben auch eine Richtlinie der EU, die da besagt, wenn du einen Finanzberater oder Banker hast, dann muss er dich beim Beratungsgespräch danach fragen, ob du ein Interesse hast, grün zu investieren. Das heißt, erst seit kurzem muss sich die große Finanzbranche eigentlich erst so richtig mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen ist da halt alles noch im Aufbau. Und genauso wie es Label für Fonds gibt, gibt es eben auch Ratingagenturen für Unternehmen. Und auch das ist halt noch sehr stark am Anfang. Und viele unserer Wettbewerber benutzen diese Ratingagenturen, um zu sagen, okay, die raten das Unternehmen XY grün, dann dürfen die bei mir in den Fonds rein. Das Problem ist aber, dass diese Ratingagenturen hauptsächlich die größten Unternehmen der Welt raten. Also die großen IT-Konzerne, die großen Mischkonzerne, die unserer Meinung nach gar nicht grün sein können, weil sich eben auf viele verschiedene Dinge konzentrieren. Und die Unternehmen, in die wir investieren, das sind überwiegend sehr, sehr kleine Unternehmen, die spezialisiert sind auf ein, zwei Produkte, die eben diese grüne Welle wirklich vorantreiben. Die sind gar nicht auf dem Radar dieser Ratingagenturen. Das heißt, unsere Wettbewerber gerade, die auch grüne Fonds anbieten, können gar nicht in die gleichen Unternehmen wie wir investieren, weil wir machen das alles in-house und verlassen uns nicht auf externe Leute. Also ich habe hier ein Team mit 4 Kollegen und wir schauen uns halt jedes einzelne Unternehmen an. Und das, was wir im Großen machen, das muss leider der Anleger auch im Kleinen machen. Wenn der nun also sagt, okay, ich sehe einen Fonds, der hat einen tollen grünen Namen, ist er denn nun grün oder nicht? Ja, gerne die Labels anschauen und auch gerne die Kataloge der Produktanbieter anschauen. Aber das Klarste, ob so ein Fonds grün oder nicht grün ist, reinzuschauen. Also praktisch die Motorhaube aufmachen und gucken, was ist da drunter. Und es gibt einen Halbjahresbericht und es gibt einen Jahresgeschäftsbericht bei Aktienfonds. Und da kann man einfach mal die Liste an Unternehmen durchgehen und dann kann man für sich, wenn man die Unternehmen kennt, selbst entscheiden, ist das denn grün? Und wenn man die Unternehmen nicht kennt, einfach mal googeln und kann für sich entscheiden. Und da wird man halt teilweise sein blaues Wunder erleben. Also nicht falsch verstehen, es gibt viele Kollegen, die wirklich auch einen guten Job machen. Aber einer der Gründe, warum wir diesen Fonds hier bei der Vivin selber aufgelegt haben, ist die Tatsache, dass wir für uns gesagt haben, das ist uns alles nicht grün genug, was es da draußen gibt.
Ja, also das stelle ich mir halt einfach ungemein schwer vor, weil es ist ja, also das, also der Teufel steckt ja oft so im Detail, ne? Also auch bei so Sachen wie Solarpanels. Natürlich, jeder denkt sofort, okay, das ist grün, ist es ja irgendwo auch, aber die müssen zum Beispiel auch hergestellt werden. Und da muss man ja schon wieder wissen, woraus werden die hergestellt? Wie ist da die Produktion? Ist die Produktion, werden da irgendwelche Metalle verwendet, die vielleicht aus schwierigen Gebieten kommen, deren Abbau oder die irgendwie, ne? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Faktoren. Und ich finde, das macht dieses nachhaltige ökologische Handeln und auch dieses soziale Handeln so schwer, weil die Dinge halt so vernetzt und so global sind. Und es kann an der einen Seite super sein, auf der anderen Seite kann es ganz schlimm aussehen. Und man, also, und das dann auch noch abzuwägen, in so einen größeren Kontext zu setzen, das stelle ich mir unglaublich schwer vor.
Das ist völlig richtig, aber das ist unser Job. Also, ja. Wenn es dann so tief reingeht, dafür werden wir dann bezahlt von den Anlegern. Okay. Also, das ist tatsächlich unser Job. Wir gehen dann eben her, sprechen mit den Unternehmenschefs. Schauen uns die Geschäftsberichte an, schauen uns Presseartikel an, schauen uns an, wie vor Ort produziert wird, wie eben solche energetische Rückzahlzeiten, also wie viel Energie steckt man in die Produktion von einem Solarmodul oder einer Windmühle rein, wann ist diese Energie praktisch nachher wieder zurückbezahlt, das ist dann der energetische Break-Even, was für Materialien werden benutzt, wie sind die Lieferketten, gibt es irgendwo in der Lieferkette zum Beispiel Probleme mit Menschenrechten und ähnlichen Dingen, das haben wir im Solarbereich gerade ganz stark, das wird noch ein Riesenthema werden, aber das ist das, wo wir uns tatsächlich damit beschäftigen, aber viele Konkurrenten eben nicht. Und einer der Dinge, die wir eben anstoßen wollen, auch dadurch, dass wir vielleicht auch in solchem Interview wie hier ein bisschen aggressiver auftreten, ist, dass wir auch in der Branche so ein bisschen helfen, einen gewissen Wandel anzustoßen, dass wir eben sagen, hey Leute, ihr müsst euch wirklich mit den Dingen ganz tief beschäftigen. Es ist euer Job, reinzugucken, was passiert da wirklich, soweit es eben geht. Dann haben wir auch noch die Politik, die bestimmte Sachen vorgibt. Und ich glaube, wenn man dann alle zusammen da am richtigen Strang ziehen und sich dann die Branche da auch richtig in Herz nimmt, die Politik richtig in Herz nimmt und dann eben auch die Verbraucher dann uns unterstützen und natürlich dann auch diese Produkte kaufen. Ja, weil wenn keiner die Produkte investiert und kauft, dann funktioniert es auch nicht. Dann können wir das wirklich hinkriegen, dass auch die Finanzbranche hier wirklich was macht. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig und es tut mir auch leid, aber ihr solltet euch wirklich alle damit beschäftigen, denn unseres Erachtens nach ist den Einfluss, den ihr über eure Investitionsmöglichkeiten, über so ein komplettes Investitionsleben habt, über die nächsten 30, 40 Jahre, wo ihr investiert, die sind so erheblich wie sonst nur euer komplettes Konsumverhalten. Also man darf sich über die Wichtigkeit dieser Geschichte, über den Einfluss, den man da hat, indem man eben grüne Investments macht, da darf man sich nicht unter einen eigenen Scheffel stellen. Das ist schon sehr, sehr wichtig und hat auch einen bedeutenden Einfluss. Und ja. Wir planen zum Beispiel auch, also bei uns auf der Plattform gibt es zum Beispiel auch sogenannte Crowd-Investment-Projekte noch. Also es hat jetzt nicht mit dem Aktienfonds, über den wir heute sprechen, zu tun. Aber da kann man dann zum Beispiel direkt in Solaranlagen oder Windräder investieren. Und da werden wir bald auch angeben, wie viel CO2 dann dort pro investiertem Euro eingespart wurde. Da kann man das dann praktisch direkt ausrechnen. Das ist im Aktienbereich ein bisschen schwieriger. Da müssen wir uns ja immer die Firmen anschauen, was die so machen. Aber in der Richtung werden wir auch noch was machen.
Ja, das finde ich nochmal ganz gut zu sagen. Also, dass man wirklich einfach, das eine ist das Konsumverhalten. Das ist ja auf der einen Seite sozusagen, das, was am Ende bei rumkommt, und das andere ist eben das Geld, was man in die Wirtschaft reinpumpt. Und wenn man da eine Möglichkeit hat, eben zu überlegen und gezielt dieses Geld irgendwo hinzutun, dann kann das, glaube ich, echt einen großen Einfluss haben. Ja, spannend. Vielleicht ganz kurz, also ein bisschen als kleiner Disclaimer, weil wir ja irgendwie auch den Anspruch haben, journalistisch zu arbeiten. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon zusammengearbeitet, auch schon in Form von bezahlten Kooperationen. Aber, das muss ich einmal ganz klar sagen, diese Folge ist eine rein journalistische Folge. Also wir machen hier keine Werbung. Natürlich kommen die Produkte zur Sprache. Das steht aber nicht in irgendeinem Zusammenhang mit einer vergangenen, ich glaube, wir hatten ein, zwei Podcast-Sponsorings, haben wir nämlich schon mal gemacht. Und darüber ist nämlich bei mir das Thema dann auf dem Radar noch mehr gekommen. Und ich dachte, da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal aus einer redaktionellen Sicht ein bisschen mehr erfahren. Und irgendwie ist mir das wichtig, das einmal klar zu machen, wie hier sozusagen die Verkettung war, damit eben die HörerInnen das auch nachvollziehen können. Also wir reden gerade unabhängig davon. Ich dürfte jetzt alles sagen über Vivin, was ich möchte und über die Fonds. Ich habe jetzt nichts Negatives zu sagen, aber ne, nur, dass ihr das einfach einmal wisst. Genau, das vielleicht einmal als kurzer Disclaimer. Ja, also das heißt, wir fassen mal zusammen, was wir heute jetzt so bis jetzt gelernt haben. Wir haben auf der einen Seite uns einmal angeguckt, wie funktioniert eigentlich grob der Finanzmarkt so. Und da gibt es eben das Thema Fonds, Fondsinvestitionen. Und das ist ja, also das ist ja gerade auch ziemlich am Kommen, weil es eben nicht ganz so risikobehaftet ist durch diese mangelnden Schwankungen. Das hattest du uns schon erklärt. Ich glaube, ETF-Sparpläne fallen ja auch so ein bisschen in die Richtung, sind nochmal, glaube ich, ein bisschen anders geregelt, aber auch vergleichbar, ne?
Ja, also das bei ETFs ist es eben so, da gibt es jetzt keinen Fondsmanager, der sich dann die Sachen einzeln anschaut und eine Anlageentscheidung trifft, sondern ETF ist eben meistens ein passives Investment. Ja. Wo dann eben statt die Anlageentscheidung wird eben 1:1 in einen Index investiert. Das kann zum Beispiel der DAX, der deutsche große Aktienindex sein. Das kann aber auch ein Index in den USA oder weltweit sein. Und da sitzt eben niemand wie ich da, der eben dann eine Anlageentscheidung trifft und sich nochmal ein Unternehmen anschaut und sagt, okay, das ist grün, das ist nicht grün, da investieren wir oder nicht. Und dann wird einfach stupide so investiert, wie der Index eben zusammengesetzt ist. Und das ist natürlich dann, weil da keiner sitzt wie ich, dann natürlich auch günstiger. Und deswegen sind die Fonds dann auch günstiger. Also ein ETF erhält man häufig schon für weniger als 0,3% pro Jahr. Aktiv gemanagte Fonds sind deutlich teurer. Wir haben uns eben so aufgestellt, dass wir so ein bisschen in der Mitte sind, weil wir da auch sozial eben einen Beitrag leisten wollen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man jetzt sagt, man investiert grün, vielleicht auch auf die ein oder andere Rendite oder auf den ein oder anderen Gewinn verzichtet. Also, dass es sich vielleicht auf einer rein monetär betrachteten Ebene auch so ist, dass man vielleicht nicht ganz so schnell so viel Geld macht, wie mit, ich sag mal, Fonds, wo es wirklich nur nach Gewinnmaximierung geht. Also, musst du dementieren, wenn dem nicht so ist, aber natürlich, also so würde ich es mir jetzt vorstellen, weil ihr habt ja einfach noch andere Faktoren, die mit eingerechnet werden. Aber es ist eben der Fall, man weiß, dass das Geld irgendwie einfach in gute Hände gerät. So.
Ja, also tolle Frage. Es gibt zwei Antworten auf diese Frage.
Okay.
Das hängt darauf ab, das ist jetzt die Rechtsanwaltantwort. Es hängt davon ab, und zwar, wie man rein akademisch den Finanzmarkt betrachtet. Wenn man den Finanzmarkt betrachtet, wie es gewisse Gelehrte gemacht haben, dass sie sagen, wir haben den optimalen Markt, alle Marktakteure haben ständig alle Informationen über alle Unternehmen, die es am Markt gibt, dann ist es komplett richtig. Wenn ich praktisch mich auf ein gewisses Marktsegment fokussiere und andere Sachen ausschließe, kommt per se als Gleichung dabei raus, dass eigentlich die Rendite drunter leiden muss. Es ist aber so, wir investieren mit so einem genannten Stockpicking-Ansatz, also indem wir einzelne Unternehmen heraussuchen, insbesondere in Unternehmen, die wenig beachtet werden, wo andere Leute nicht draufschauen, wo wir eben davon ausgehen, dass es eben, dass der Preis, dass das Unternehmen aktuell hat, eben nicht der richtige Preis ist, weil die Informationen nicht vorliegen und ähnliche Dinge. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es so, dass wenn man das weiter sagt und sagt, okay, wir haben ja bei den ganzen anderen Gesellschaften haben wir ja gewisse Risiken, die wir bei unseren Unternehmen nicht haben. Beispielsweise, ich würde jetzt in eine Kohlemine investieren und dann entschließt die UN oder auch die Staaten der Welt, die Regierungen, wir wollen weniger Kohle verbrennen. Und dann kann der natürlich mit seiner Kohle im Bergwerk nichts mehr anfangen. Und deswegen sind auch in letzter Zeit sehr viele Kohleunternehmen pleite gegangen. In der Ölindustrie das Gleiche. Was ist, wenn zum Beispiel mal Fracking verboten wird, weil eben Fracking sehr umweltschädlich ist oder die Ölsande? Wenn sowas passiert, ist das natürlich auch ein großes Risiko für ein Unternehmen. Und das glauben wir halt, dass das noch gar nicht in dem Preis enthalten ist, zumindest nicht vollständig. Okay. Und wenn wir sowas halt von vornherein ausschließen, dann haben wir weniger Risiko drin. Und das betrifft auch andere Dinge wie Menschenrechte oder Urwaldabholzung oder Vermüllung der Meere mit Plastik. Wenn man das eben alles betrachtet, dann ist es so, dass unserer Meinung nach der nachhaltige grüne Bereich, wenn man sich nicht dran hält, auch eins der größten Risiken für Aktieninvestments ist. Und das schließen wir von vornherein schon mal aus. Und deswegen glauben wir, dass wir da eine Fondsauswahl haben, die schon mal weniger Risiken hat.
Ja, okay, das heißt, also selbst wenn man jetzt in anderen Bereichen vielleicht ein höheres Wachstum erwarten kann, ist das Risiko, dass diese Unternehmen ihre komplette Grundlage verlieren, weil ja auch die generelle Awareness, sag ich mal, für solche Themen steigt, weil die Regularien immer schärfer werden, weil ja auch so langsam klar wird, so lange, so ewig haben wir jetzt nicht mehr, bis wir da mal wirklich was tun müssen. Das heißt, diese Unternehmen haben einfach viel, viel stärkere Risiken und Unternehmen, die auf diesen ganz grünen Richtung, das sind ja Richtlinien, die die UN festgelegt hat, das heißt, man kann eigentlich schon damit rechnen, dass Unternehmen, die sich diesen Richtlinien verschreiben, dass die vermutlich auch nicht auf einmal ihr komplettes Geschäftsmodell verlieren, weil sie das gar nicht mehr machen dürfen. So.
Das ist korrekt. Also es gibt verschiedenste Studien, die genau das belegen. Also A, man hat weniger Risiko und B, man hat höhere Renditechancen. Dazu kommt jetzt noch, dass wir über diesen reinen grünen Filter, diese reine grüne Brille, die wir haben, noch einen anderen Joker in der Hinterhand haben. Und das ist, dass wir in kleine Unternehmen investieren. Auch da gibt es verschiedene Studien. Also diese großen Unternehmen, diese großen Konzerne, da schauen sehr, sehr viele Leute drauf. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da große Unter- oder Überbewertungen findet, weil da sehr viele Leute drauf schauen und der Preis dann relativ effizient gemacht wird. Bei den kleinen Unternehmen, wo aber kaum einer drauf schaut, wo wir einer der wenigen sind, draufschauen, wo wir direkten Kontakt zum Unternehmen haben, mit dem Unternehmenschef die Strategie besprechen können und auch wie er gewisse grüne Dinge umsetzt, da ist es so, dass wir da immer wieder Perlen finden, die eben sehr günstig sind, weil sich kein anderer dafür interessiert. Und weil wir die beiden Ansätze haben, also einmal diesen grünen Filter und zum anderen, weil wir grundsätzlich in kleine und Kleinstunternehmen investieren, gibt es eben bei beiden Bereichen verschiedene Studien, dass wir da zwei Joker in der Hand haben, die uns langfristig auf mehrere Jahre eben einen Vorteil gegenüber anderen Anlageformen helfen sollten.
Okay, weil die einfach häufiger unterschätzt wurden sozusagen und da einfach die Chance ist, dass man da eine positive Überraschung erlebt.
Genau.
Alles klar. Ich glaube, dann haben wir erstmal so einen ganz guten Überblick über das Thema bekommen. Ich fand es super spannend, weil es einfach mal mir diesen Finanzmarkt nochmal ein bisschen klarer gemacht hat. So, wie funktioniert der, was ist der und eben welche Rolle dieses Grüne darin spielt. Und eben auch genau diese Frage von, auf der einen Seite liegt das Geld, auf der anderen Seite ist sozusagen die soziale Verantwortung und dass das gar nicht so ist. Zum Beispiel, das ist auch einfach mal interessant zu wissen, weil ich glaube, das wissen viele so nicht und es ist halt auch die Sache, dass man ja, oder, also, wie formuliere ich das jetzt? Es ist ja oft so, wenn man irgendwo anlegen will, hat man das Gefühl, so viel Geld habe ich eigentlich gar nicht. Aber es wird ja jetzt auch immer mehr, dass solche Fonds auch geringere Mindestanlagesummen voraussetzen. Und ich sozusagen, selbst ich mit meinem ganz normalen Gehalt, Student, bla, ne, dass selbst ich irgendwie ein bisschen was abzwacken kann und das in irgendeinen Fonds investieren kann, womit ich ja auch einfach spare und sozusagen mein Geld einfach nur anlege. Und das macht ja eben auch die Möglichkeit, dass wir alle neben, wie du schon gesagt hast, dem, was wir kaufen, halt auch noch gucken können, was am Ende kaufbar gemacht wird, wenn man es mal so formulieren möchte.
Ja, ist richtig. Also zum einen ist es so, also ich kann es gerade bei unserem Fonds wieder sagen, da kann man teilweise ab 25 Euro pro Monat bereits investieren. Und was eigentlich eines der cleversten Sachen ist, ist es, einen Sparplan zu machen. Also dass man sich gar nicht drum kümmert, wie steht aktuell die Börse, sondern dass man einfach jeden Monat was zurücklegt. Und da habe ich praktisch nochmal einen Appell. Also im Endeffekt, egal wie kompliziert ihr die ganze Sache findet oder wie stark ihr die Finanzmärkte ablehnt, wir haben momentan einfach eine Situation, dass auf dem Sparbuch und anderen Sparformen kein Zins mehr gezahlt wird. Das heißt, dann ist nur noch eins sicher, dass die Inflation das Ersparnis auffrisst. Und die einzige Möglichkeit für junge Menschen ist es meiner Meinung nach heutzutage, sich eben mit den Finanzmärkten zu beschäftigen. Leider wird es an den Schulen in Deutschland nicht gelehrt, im Gegensatz zu anderen Ländern. Das heißt, ihr müsst euch das selber hinsetzen. Ihr müsst euch zum Beispiel Podcasts wie von dir, Moritz, anhören, um da eben ein gewisses Know-how aufzubauen. Ihr müsst euch damit beschäftigen und je früher, desto besser. Denn es gibt ja diesen Zinseszinseffekt. Das kennt ja jeder von dem Schachbrett. Ein Reiskorn, zwei Reiskorn, vier Reiskörner und so weiter. Man hat eben diesen exponentiellen Zinseszinseffekt und den kann man natürlich besonders dann ausnützen, wenn man möglichst früh anfängt. Also das Beste ist, wenn für eure Eltern für euch bereits einen Sparplan abgeschlossen haben. Wenn es nicht so ist, fangt mit 18, fangt mit 20, fangt mit 25 an. Jeder Tag früher ist besser als der Tag in der Zukunft. Macht einfach, auch wenn es mit Kleinigkeiten ist. Bei vielen Brokern kann man ab 25 Euro bereits Fondssparpläne machen, gerne bei uns, aber auch bei den Konkurrenten. Fangt einfach an, macht was. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr irgendwie an Vermögen rankommen könnt. Das ist leider so. Und der zweite Punkt ist dann eben nochmal, wenn ihr das macht, bitte beschäftigt euch damit, in was ihr investiert, weil das eben einen sehr starken Einfluss haben wird auf die Welt. Und wenn ihr eben schon sagt, okay, ich entscheide mich jetzt zum Beispiel, mich vegan zu ernähren, weil ich eben Umwelt und Tierwohl schützen möchte, dann schaut euch das bitte auch an, auch wenn es euch irgendwie ein bisschen sauer aufstößt. Denn eins kann gewiss sein, die Leute, die sich nicht um die Umwelt kümmern, die eher dann die Sportwagenfahrer sind oder ähnliche Leute, ich meine, es gibt ja auch Sportwagen mit Elektroantrieb, aber die werden sich natürlich hinsetzen und werden sich natürlich anschauen, wie man in dieser Welt möglichst viel Geld verdienen kann. Denen solltet ihr nicht das Feld überlassen.
Das finde ich einen sehr schönen Abschlussappell für das Thema. Das lasse ich genauso stehen und würde jetzt mal gekonnt zu unseren Rubriken überleiten. Weil ich finde, also das ist, glaube ich, genau, haltet euch Gunthers Worte vor, schreibt euch die vielleicht mal irgendwo auf, informiert euch da, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch mit 50, warum nicht, dann kann man wenigstens das schon angehäufte Geld nochmal irgendwie sinnvoll investieren und damit was Gutes machen. So, kommen wir zu den Rubriken, davon gibt es zwei Stück. Die Rubrik Nummer 1 ist ganz simpel und zwar ist das die Frage, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Jetzt hast du ja schon gesagt, dass dein Job ja eben auch viel mit Recherche zu tun hat, also wirst du vermutlich viel googeln, viel recherchieren müssen und da einige Sachen rausfinden. Und gibt es da irgendwas Spannendes, was du so dir ergoogeln musstest? Wenn du noch nichts hast, dann fange ich gerne an. Aber falls du schon was hast.
Also unmittelbar, bevor wir hier das Gespräch angefangen haben, war ich natürlich auf Google. Und was wir halt gerade machen in dem Bereich, ist insbesondere zu chinesischen Firmen zu investieren, wo wir halt gerade in diesem Umweltbereich und was Menschenrechte betrifft, doch sehr, sehr genau hinschauen müssen. Also da war ich tatsächlich zuletzt unterwegs in dem Bereich auf Google. Ah,
spannend. Ja, das, die Themen, also so Textilindustrie und so, das hatten wir tatsächlich sogar auch schon in der Schule. Also nicht im Detail, aber das ist auf jeden Fall was ja schon ein bisschen länger auch bekannt ist, dass das zumindest problematisch ist, ne?
Genau. Also es ist auch ganz interessant, mit der heutigen Technologie kann man tatsächlich auch zum Beispiel Texte in fremder Sprache instant übersetzen und hat tatsächlich ganz andere Möglichkeiten als noch vor 10 oder 20 Jahren, dass man tatsächlich da viel mehr Know-how und Wissen erhält. Das ist eben auch der Vorteil dieser vernetzten Welt. Also es kann eigentlich keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Denn heutzutage ist eigentlich alles im Internet und wir nehmen da unsere Verantwortung eben sehr, sehr ernst, wenn wir sagen, dass wir unsere Hand für jedes einzelne Unternehmen ins Feuer legen können und schauen uns die Sachen eben sehr genau an. Und da sind Google und verschiedene Tools von Google nicht schlecht. Das kann man natürlich über Google wieder diskutieren, ob das jetzt ein gutes und nachhaltiges Unternehmen ist, aber auf jeden Fall sind die Werkzeuge von Google super für uns, ja.
Ich habe mir gerade einen Satz aufgeschrieben, weil den finde ich richtig gut. Das meintest du nämlich gerade. Es kann eigentlich keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Das finde ich richtig gut, weil es stimmt. Also wir haben alle Tools, wir können ziemlich viel selbst rausfinden. Die Entschuldigung gilt einfach nicht mehr. Meine letzte Google-Suche war, ich habe gerade mal geguckt. Ich habe zwei. Die erste Google-Suche, da habe ich nach dem A-Sternchen-Algorithmus gesucht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein Wegfind-Algorithmus. Also wenn du so verschiedene Knoten hast, so Punkte, und dann kennst du die Distanz dazwischen, dann ist es halt ein Algorithmus, der dir den Weg findet und den musste ich für ein Projekt implementieren. Und da habe ich mir den auf Wikipedia nochmal durchgelesen. Und ich habe heute einen alten Kinderohrwurm wieder rausgeholt, nämlich aus einer Folge SpongeBob, den Song, wo er sich seine Hose zerrissen hat. Und den habe ich, da habe ich heute, das Lied habe ich heute gegoogelt und die Gitarrenakkorde dazu, weil ich mal gucken wollte, ob ich das spielen kann.
Stark.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir direkt weiter zur zweiten Kategorie. Und das ist die Frage, ob du eine Empfehlung für unsere Gäste hast. Also gibt es irgendwas, was du unseren Gästen, für unsere HörerInnen meine ich, du bist ja der Gast, empfehlen möchtest, was sie sich angucken sollen, anschauen sollen. Irgendwas, was dich persönlich begeistert hat in letzter Zeit. Dann wäre das eine gute Möglichkeit, das weiterzugeben.
Also ich meine, mein Plädoyer habe ich ja schon an die höhere Gerichte bezüglich sich mit Finanzen zu beschäftigen und sich mit grünen Finanzen zu beschäftigen. Deswegen würde ich jetzt mal noch was anderes sagen. Also
Ja.
ich bin ja jetzt nicht schon allzu alt, aber was ich halt auch merke, ist, dass die Zeit wirklich schnell voranschreitet. Also insbesondere an die Menschen, die jungen, die sehr jungen Hörer, die es zuhören, würde ich sagen, genießt euer Leben, aber seid euch gewahr darüber, dass tatsächlich die ganze Sache hier ein finales Datum hat. Und genießt die Zeit, aber seid euch gewahr darüber, über den Wert der Zeit. Und den älteren Menschen würde ich sagen, guckt doch, dass ihr von eurem Erfahrungsschatz mehr an die Jüngeren abgeben könnt.
Das finde ich gut. Dann schließe ich meine Empfehlung insofern daran an, an die Jüngeren redet häufiger auch mal mit älteren Leuten und an die älteren Leute redet auch mal mit jüngeren Leuten. Und vermischt das einfach so ein bisschen stärker. Und was ich ganz schön finde, das möchte ich an der Stelle auch nochmal zitieren, also nicht wörtlich, aber inhaltlich sinngemäß, sagt man, glaube ich. Es gibt einen Philosophen, Marcus Gabriel heißt der, und der hat etwas gesagt, das fasst, finde ich, das, was wir heute so rauskristallisiert haben, ganz gut zusammen. Und der meinte, man kann sinngemäß mit den Problemen dieser Welt, den kann man am besten mit mehr Komplexität begegnen. Also es ist, der bessere Weg ist eben nicht, alles immer zu simplifizieren und runterzudampfen, sondern gerade bei diesen Themen mehr Komplexität, sich in diese Komplexität reinzuarbeiten, Dinge wirklich zu verstehen und das ganze Ding zu betrachten. Und ich meine, das passt ja total zu dem, was wir heute auch gesagt haben. Dass es eben, es ist komplex, aber es hilft, man löst Probleme damit, wenn man sich in diese Komplexität reinarbeitet und wenn man die eben, wenn man die mit offenen Armen begrüßt. Und dazu plädiere ich. Ich habe nämlich letztens eine Werbung gesehen für so eine App, ich sage jetzt den Namen nicht, die so damit wirbt, dass sie dir ganz viel Wissen vermittelt, also über alles Mögliche, über Gesellschaftstheorien, über Philosophie, über mit so ganz kurzen, kannst du so durchswipen, so 5 Slides, wird dir einmal alles erklärt, dann denke ich mir immer so, nee, aber also das, dann hast du es nicht wirklich verstanden, dann hast du es nicht wirklich gelernt, dann weißt du das nicht wirklich, dann hast du so 2, 3 Fakten, die du dazu wiedergeben kannst, aber dieses Wissen bringt dir gar nichts. Das ist so mein Gefühl dazu. Ich weiß nicht, ob du das. Also ich finde, man muss sich in Dinge schon auch mal reindenken.
Ja, das ist eigentlich das Schöne an meinem Job, dass ich mich eben eigentlich jeden Tag mit neuen Dingen beschäftigen muss, mit verschiedensten Branchen, mit Neuigkeiten, Sachverhalten, mit Weltgeschehen. Das heißt, ich kann
Ja.
das eigentlich nur unterstützen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Job so liebe.
Ja,
Also ich bin
das ist doch.
eigentlich bin ich eine große Nachrichten- und Internetverarbeitungsmaschine sozusagen, ja.
Ja, ich stelle mir das sehr cool vor, sich auch wirklich und auch die Zeit zu haben, sich in Sachen so reinzuwühlen. Das stelle ich mir richtig befriedigend. Das ist ein bisschen Detektivarbeit eigentlich.
Das ist richtig. Also es ist auch ganz lustig. Ich habe nicht nur Banking und Finance studiert, sondern ich bin auch noch studierter und ausgebildeter Betrugsbekämpfer, wo man
Ach,
auch lernt,
krass.
so die Sachen so ein bisschen kritisch zu hinterleuchten, wie man in Informationen rankommt und ähnliche Dinge und Sachen kritisch zu würdigen. Und ja, das ist richtig. Also Detektivarbeit, ja, also auch generell. Wenn ihr Lust mal habt, euch mit sowas zu beschäftigen, ihr könnt auch mal gerne auf unsere Seite gehen, euch für ein Praktikum bewerben. Wir
Oh.
brauchen Nachwuchs und zwar nicht nur Männer, sondern gerne auch Frauen, die in dem Bereich gerne arbeiten wollen, könnt ihr gerne mal auf unsere Seite gehen.
Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Macht doch mal ein Praktikum bei Bivin. Auch mal, vielleicht auch noch eine Empfehlung, auch mal ein Praktikum mit 30 oder 35 oder 40 machen. Warum denn nicht? Kann auch mal was Neues ausprobieren. Also ist jetzt mit meinen 24 Jahren leicht gesagt, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, viel, ah nee, Moment, Entschuldigung, wollte gerade schon abmoderieren, aber eine Frage würde ich dir gerne noch stellen tatsächlich, und zwar, die ist auch eigentlich relativ schnell beantwortet. Glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, das wir als Menschheit oder als Individuen so haben können, eine technische Lösung gibt? Und mit technisch meine ich jetzt gar nicht immer nur digitaltechnisch, sondern mit einer technischen Herangehensweise. Also glaubst du, dass sich Probleme aller Art rein hypothetisch so lösen lassen, wenn wir nur genug darüber wissen?
Da ich Optimist bin und eben ein ja, strenger Verfechter der Naturwissenschaften, möchte ich die Frage mit Ja beantworten. Ich denke auch, dass auf einer psychologischen und zwischenmenschlicher Ebene vieles auch in Anführungszeichen durch einen gewissen Umgang und Technik miteinander auch gelöst werden kann. Und ja, ich bin Optimist, sonst würde ich das auch alles gar nicht machen, sonst könnte ich mich auch irgendwo einfach an den Strand setzen und sagen, in Anführungszeichen, ich schaue dem Weltuntergang zu und genieße es so lange. Mhm. Aber eben eins der Ziele ist es, dass ich auf dieser Erde einen möglichst positiven Einfluss hinterlassen möchte. Und deswegen möchte ich die Frage ganz klar mit Ja beantworten.
Okay, ja, cool. Also ist tatsächlich eine, die seltenere Antwort. Also die meisten sagen Nein. Aber ich bin mir da auch immer so ein bisschen unsicher. Also ich habe auf der einen Seite diese Haltung von, ich glaube, es gibt Dinge, die können wir nicht ganz verstehen und dementsprechend können wir sie so auch nicht lösen. Aber ich stimme dir zu, es gibt sehr viel, was wir mit einem, runtergebrochen, mit einem klaren Kopf und mit einer rationalen Herangehensweise und viel Information, glaube ich, lösen und in Anführungsstrichen bekämpfen können. Ja,
ja, also da noch ein Wort dazu. Da zählt für mich natürlich auch ein gewisser Demut vor dem Nichtwissen. Und Demut zu verstehen, wie klein wir Menschen in diesem riesigen Universum sind dazu. Was aber für mich nicht zu einer Art Hilflosigkeit führt, sondern eher zu einer Dankbarkeit. Mhm. Und also das nicht falsch verstehen. Das heißt es nicht, dass ich glaube, dass es irgendwie mit einem Supercomputer alles lösbar ist oder dass neue Technologien uns nicht auch riesige Probleme bereiten können. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, das alles zu handeln, auch wenn es gerade im Bereich des Klimawandels momentan überhaupt nicht gut aussieht. Aber ich denke eben, dass wir als Menschheit bisher viele Probleme geschafft haben, wieder zu richten, dass auch die Natur es schafft, sich immer wieder selbst zu heilen, wenn wir ihr die Chance geben. Und ich möchte einfach optimistisch dran glauben, dass wir das alles irgendwie noch retten können und dass auch die Menschheit als Gesamtes jetzt bald aufwacht. Das ist sie nämlich noch nicht, dass die Politiker alle aufwachen. Also da nochmal, es ist echt interessant jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, wenn man sich so gewisse Aussagen gewisser Spitzenpolitiker in Bezug auf Klimawandel und ähnliche Dinge anschaut, ist schon erstaunlich. Da kommen manchmal Ansichten raus, wo man denkt, die sind schon seit 20 Jahren eigentlich nicht mehr en vogue. Aber ich hoffe einfach, dass es da generell ein Understanding der Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gibt und man zusammen sagt, wir ziehen die Karre wieder aus dem Dreck.
Das wäre sehr wünschenswert auf jeden Fall. Okay, also ich will jetzt irgendwie diesem Statement nicht die Schwere nehmen, deswegen versuche ich gerade nochmal eine Pause einzubauen, weil ich sehe das natürlich hundertprozentig genauso und ich glaube, also ich wünsche mir auch, dass wir das hinkriegen, weil ich meine, ich bin jetzt 24, ich habe noch ein paar Jahre, so, also wenn es gut läuft, sind da ja nochmal, ich meine, bestimmt, also mit Pech sind es noch 60, man weiß es nicht. Und ich würde mich freuen, wenn das hier nicht alles in Chaos endet. Aber mal gucken, wir werden es sehen. Ich hoffe auch, dass da dieses Umdenken stattfindet. Aber Leute wie du arbeiten da dran und Leute wie ich können zumindest dafür sorgen, dass das, was Leute wie du machen, gehört wird und sich dadurch vielleicht das besser funktioniert und dieses Umdenken stattfindet. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, du hattest auch Spaß und du hast die Dinge sagen können, die du sagen wolltest.
Definitiv. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, Moritz, auch für die spannenden Fragen. Und ich darf natürlich den Zuhörern für die Geduld bedanken. Und ja, hoffen wir, dass wir das alles in die richtige Richtung bringen können.
Ja, total. Genau, an euch auch da draußen vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr die Folge gehört habt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit folgen und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung oder auch über Feedback in jeglicher Form, entweder über die iTunes-Bewertung oder einfach direkt an techundtrara@netzpiloten.de. Unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing, also überall. Und unter Tech und Trara findet ihr uns nochmal gesondert auf Twitter. Da erreicht ihr sozusagen unmittelbar mich. Da kommt ihr direkt in mein Postfach und könnt entweder einen kleinen Shitstorm loslassen oder ein kleines Lob. Letzteres wäre mir lieber, aber wenn das Erste begründet ist, auch immer gerne das Erste. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst, Gunther, und bis bald.